Der Krieg hat für uns im Mai im Norden von Al-Fashir begonnen. Die RSF-Miliz beschoss die Wohnviertel. Wir haben uns unter den Betten versteckt. Ein Geschoss hat dann unser Wohnzimmer getroffen. Der Fernseher ist in 1000 Teile zersprungen.
Das ist Aisha, eine Mutter aus dem Sudan, die wir später noch näher kennenlernen, die geflüchtet ist aus ihrer Heimat. In Darfur hat sie gelebt, weil seit mehr als einem Jahr im Sudan Kämpfe sind zwischen der Armee und den Rapid Support Forces, RSF werden die genannt als Abkürzung. Das ist eine rund 100.000 Mann starke Miliz, die noch vom ehemaligen Diktator Omar al-Bashir gegründet wurde und die derzeit immer größere Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringt. Millionen Menschen fliehen. Experten sprechen von der derzeit größten humanitären Krise der Welt, bei der auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mitmischen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, ich bin André Zanto und wir haben hier in der Weltzeit ja nach dem Sturz des Langzeitdiktators al-Bashir 2019 war das häufig über die aufkeimende Hoffnung und die Demokratiebewegung im Sudan gesprochen. Aber das war offenbar nur eine kurze Phase. Jetzt spitzt sich der Krieg und die Lage im Land zu. Wie und mit welchen Folgen, erzählt unser Korrespondent in der Region Moritz Behrendt.
Ende Juni. Kämpfer der RSF-Miliz filmen sich dabei, wie sie die Stadt Sinjar im Bundesstaat Sennar einnehmen. Sie jubeln und schicken ihren Triumph über soziale Medien in die Welt. Der RSF-Miliz sollen bis zu 100.000 Kämpfer angehören. Ins Leben gerufen wurde sie vom ehemaligen sudanesischen Diktator Omar al-Bashir. Nach dessen Sturz 2019 teilte sich die Miliz die Macht mit der regulären Armee sowie zeitweise mit zivilen Kräften. Im April 2023 schlug der Machtkampf zwischen Armee und Miliz dann in einen offenen Krieg, zunächst in der Hauptstadt um. Im Frühsommer dieses Jahres überrollte die RSF dann geradezu die sudanesische Armee und rückte mehr als 100 Kilometer vor bis in die südlichen Bundesstaaten Sennar und Gedaref. Die beiden Bundesstaaten im Südosten des Landes sind strategisch bedeutend. Sie sind eigentlich die Kornkammer des Sudans, erzählt die Journalistin Zeynep Mohamed Salih. In besseren Zeiten wurde Getreide von hier exportiert und Rindfleisch, vor allem in die Golfstaaten.
Die Staaten sind wichtig für die gesamte Region, wenn es ruhig ist und sie Landwirtschaft betreiben können.
Wenn Bauern wegen des Krieges nicht auf die Felder können, habe das fatale Folgen, sagt Chashwa Zaraf, Nothilfedirektor des Internationalen Rescue Committees.
Ein Großteil der unsicheren Versorgung mit Lebensmitteln im Sudan ist verursacht durch den Rückgang des Anbaus und der Zerstörung von landwirtschaftlicher Infrastruktur.
Schon jetzt ist die humanitäre Lage im Sudan katastrophal. Die Hälfte der Bevölkerung, mehr als 25 Millionen Menschen, hat nach aktuellen Zahlen der Vereinten Nationen nicht genug zu essen. Rund 6 Millionen sind von einer akuten Hungersnot bedroht. Die Kämpfe in den landwirtschaftlich wichtigsten Regionen des Landes verschärfen die Krise weiter. Allerdings wurde der Vormarsch der RSF im August gestoppt. Der Grund ist weniger die Gegenwehr der Armee als die Regenzeit in weiten Teilen des Landes. Auf dem Boden kommt die Miliz mit ihren Pickups über die durchweichten Straßen kaum voran. Die Luftwaffe der Armee hat dieses Problem nicht. Dennoch scheint der Krieg derzeit an einem Wendepunkt. Die RSF-Miliz gewinnt zunehmend die Oberhand. Berichten zufolge beliefern die Vereinigten Arabischen Emirate die RSF massiv mit modernen Waffen, was der Golfstaat allerdings dementiert. Aber könnte die Miliz ihre militärische Überlegenheit nutzen und das ganze Land einnehmen, wenn die Regenzeit vorbei ist? Zeynep Mohamed Salih ist sich da nicht sicher. Sie lebt derzeit in Shendi im von der Armee kontrollierten Gebiet. Kriegsverbrechen, sagt sie, würden im gleichen Maße von beiden Seiten verübt. Ein möglicher Sieg der RSF hätte aus ihrer Sicht aber mindestens einen Vorteil.
Eine Sache würde sicherlich aufhören. Die Luftangriffe und der Beschuss mit schweren Artilleriegeschützen. Es sind so viele Menschen dadurch gestorben.
So richtig kann sie sich ein Ende des Krieges nicht vorstellen. Dazu habe der Sudan in seiner Geschichte viel zu viel Gewalt erlebt. Das habe die Anführer und auch die Kämpfer beider Kriegsparteien geprägt.
Ihre ganze Karriere lang haben sie nichts anderes getan, als Krieg zu führen. Nur so können sie überleben. Sowohl die Generäle der RSF als auch der Armee haben nie etwas anderes gelernt.
Sie hofft, wie so viele Sudanesen, auf ein Ende der Kämpfe, einen Waffenstillstand und Verhandlungen, an denen auch die große demokratische Bewegung des Landes beteiligt wird. Bislang vergeblich. Diplomatische Ansätze gibt es durchaus. Mitte August hatte Tom Perriello, der US-Sondergesandte für den Sudan, zu mehrtägigen Verhandlungen in Genf eingeladen. Es sollte um einen besseren Zugang für humanitäre Hilfe gehen und im besten Fall auch um einen Waffenstillstand. Es kamen Vertreter aus Saudi-Arabien, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, von den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union. Die RSF-Miliz schickte eine Delegation in die Schweiz, von der Armee kam dagegen niemand. Tag für Tag erneuerte der US-Gesandte Perriello seine Einladung an die Kriegspartei.
Wir hoffen, dass Präsident Burhan eine hochrangige SAF-Delegation entsendet und wir die Verhandlungen ausweiten können. Aber wir warten nicht. Wir arbeiten hier rund um die Uhr, um den Menschen im Sudan mehr Nahrung, Medizin und Sicherheit gewährleisten zu können.
Das magere Ergebnis der Gespräche: Ein Grenzübergang vom Tschad in den Sudan wurde geöffnet, damit von dort Hilfsgüter ins Land kommen. Politisch gab es keinerlei Fortschritte. Das lag nicht nur an der Abwesenheit der Armee, sondern auch daran, dass die RSF weiter versuchte, Al-Fashir einzunehmen, die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur, während die Gespräche liefen. Auch wenn derzeit manches auf einen Sieg der RSF auf dem Schlachtfeld hindeutet, rechnen Experten nicht mit einem schnellen Ende des Krieges. Mit der Folge, dass noch mehr Menschen im Sudan getötet werden, fliehen müssen und Hunger leiden. Und ein Ende der Kämpfe würde längst nicht das Ende der Krise im Sudan bedeuten, betont Shashwa Zaraf vom International Rescue Committee.
Selbst wenn der Konflikt morgen enden würde, ist der Weg zum Wiederaufbau lang, sehr, sehr lang. Große Teile der Hauptstadt Khartoum sind zerstört, auch viele medizinische Einrichtungen und Schulen. Mehr als 19 Millionen Kinder gehen derzeit nicht zur Schule.
Wer trägt für diese schlimme Lage eine Mitverantwortung? Die Rolle von ausländischen Akteuren wollen wir jetzt hier besprechen mit Roman Deckert. Er beschäftigt sich seit gut 25 Jahren mit dem Sudan. 1997 war er das erste Mal dort. Von Haus aus ist er Historiker und jetzt eben Sudan- und Südsudan-Analyst für die gemeinnützige Organisation Media in Cooperation and Transition aus Berlin. Die hilft Journalistinnen und Journalisten und Medienhäusern in puncto Berichterstattung über Krisen und Entwicklungsländer. Hallo.
Ja, guten Tag.
Herr Deckert, wir haben gerade gehört, dass die Rapid Support Forces, RSF, militärisch an Gelände gewinnen. Könnte denn der Krieg im Sudan demnächst enden? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, das ist zu befürchten. Die Friedens- und Konfliktforschung lehrt uns eigentlich, dass statistisch gesehen die meisten Kriege leider nicht durch gütliche Beilegung, friedlichen Ausgleich, Verhandlungen beendet werden, sondern durch militärischen Sieg bzw. militärische Niederlage. Und da scheinen tatsächlich die Milizen der Rapid Support Forces von General Daglo, besser bekannt als Himiti, tatsächlich auf dem Vormarsch Richtung Port Sudan zu sein.
Es gibt auch einige ausländische Akteure mit unterschiedlichen Interessen. Fangen wir mal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Was ist deren Interesse im Sudan?
Also ich denke, unter Fachleuten ist eigentlich ganz unumstritten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate der Hauptkriegstreiber überhaupt sind, als Hauptunterstützer der RSF-Milizen. Was die Motive angeht, ja, das ist nicht so ganz eindeutig, ist sicherlich eine Mischung. Zum einen tatsächlich geostrategische Interessen, also die Kontrolle über Häfen am Roten Meer, sozusagen im erweiterten Hinterhof, auch die Kontrolle der Zugang zum Hinterland. Das sehen wir nicht im Sudan, sondern eigentlich die gesamte ostafrikanische Küste hinunter bis nach Mosambik. Ein weiteres ganz wichtiges Interesse der Vereinigten Arabischen Emirate ist ganz offensichtlich, den Sudan als Brotkorb zu gewinnen. Das heißt, die Emirate haben in den vergangenen Jahren große landwirtschaftliche Flächen gepachtet. Und zum anderen ist der Sudan auch wichtig als Frischfleischlieferant für die wachsende Wirtschaft in den Emiraten. Ich würde hier auch auf die Gefahr hin, als so woke zu klingen, sagen, dass es hier so etwas gibt wie eine toxische Maskulinität. Wenn man sich also zum Beispiel die Berichte über Mohammed bin Rashid al-Maktoum, den Herrscher des Emirats Dubai, anschaut, dann würde das unterstreichen. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Art Hybris. Die Emirate spielen sich als Großmacht auf in der Rivalität auch zu Saudi-Arabien. Und sie machen das, weil sie das tun können und nicht nur aus rationalen Motiven.
Und Saudi-Arabien, habe ich gelesen, ist ja auch beteiligt. Da geht es auch um quasi den Brotkorb. Vielleicht können Sie uns das auch noch ein bisschen erläutern.
Genau, der Sudan war schon seit Jahrzehnten eigentlich ein Hauptlieferant für Saudi-Arabien, was landwirtschaftliche Güter angeht, auch wiederum vor allen Dingen Frischfleisch, was wiederum auch die Konflikte gerade in Darfur angeheizt hat, die Rivalität, die Konkurrenz zwischen sesshaften Kleinbauern und Viehnomaden. Saudi-Arabien hat aber auch noch ein anderes, ganz unmittelbares Interesse, denn der Sudan liegt ja auf der anderen Seite des Roten Meeres, nicht weit entfernt, ist also wirklich der direkte Nachbar. Und aller Voraussicht nach wird Saudi-Arabien ja etwa zum Beispiel die Fußball-WM 2032 bekommen. Und dann hat Saudi-Arabien natürlich ein sehr starkes Interesse, dass nicht direkt vor seiner Haustür quasi totales Chaos herrscht.
Aber Saudi-Arabien liefert jetzt keine Waffen, wie es Analysten sagen, über die Vereinigten Arabischen Emirate?
Nein, im Gegenteil. Es handelt sich nicht nur, aber eben auch um einen Stellvertreterkrieg zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien. Beide waren ja noch in einer gemeinsamen Allianz im Jemen lange, im Kampf gegen die Houthis dort. Und mittlerweile finden sich beide auf gegensätzlichen Seiten wieder. Das heißt, Saudi-Arabien ist eigentlich der Hauptunterstützer der regulären Armee unter General Burhan, zusammen auch mit Ägypten und interessanterweise auch nun in einer Allianz mit dem Iran, die auch die reguläre Armee vor allen Dingen militärisch unterstützen.
Und Russland ist dabei als Goldimporteur aus dem Sudan. Und wie involviert in die ganze Lage?
Ja, Russland bedient eigentlich beide Seiten, also ein Doppelspiel klassischerweise. Russland hat sicherlich vor allen Dingen Interessen auch geostrategischer Art, das heißt Zugang zu Marinebasen oder Häfen am Roten Meer und ist deswegen in letzter Zeit eigentlich umgeschwenkt, eher von Unterstützung der RSF hin zur regulären Armee. Aber ich denke, dass eigentlich die Rolle von Russland doch im Westen überschätzt wird. Das Gold war wichtig, als die Wagner-Gruppe noch eine Rolle gespielt hat bei der Unterstützung der RSF. Aber ich denke, wichtiger ist es eigentlich, dass man sich an die eigene Nase fasst. Das heißt, dass man schaut eigentlich, was die westlichen Staaten für einen Anteil an diesem Krieg haben.
Und welchen haben Sie?
Also ich würde zum einen erstmal sagen, dass es ein Desinteresse ist, ein weitgehendes Desinteresse. Der Sudan ist in der Regionaldiplomatie einfach untergeordnet worden von der Priorität her, gerade was die US-Außenpolitik angeht, bis vor kurzem, dass man den Vereinigten Arabischen Emiraten quasi eine Carte Blanche gegeben hat, einen Persilschein, denn man braucht sie als Verbündeten mit Blick auf Iran, mit Blick auf Israel-Palästina. Und das Gleiche gilt sicherlich für die europäischen Vormächte. Es geht aber auch noch weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind der wichtigste Handelspartner Deutschlands in der Region mit einem bilateralen Handelsvolumen von fast 10 Milliarden Euro. Und noch Ende 2022 hat Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch in den Emiraten eine strategische Partnerschaft vereinbart, beziehungsweise die Revitalisierung einer strategischen Partnerschaft, die schon unter Merkel vereinbart worden ist. Das heißt, man befindet sich in einer strategischen Partnerschaft mit dem Hauptkriegstreiber, der die größte Flüchtlingskrise der Welt derzeit zu verantworten hat, was ja gerade mit Blick zum Beispiel auf die gestrigen Ergebnisse der Landtagswahlen doch einen bitteren Beigeschmack hat.
Zur Einordnung von Ihnen nochmal, um das Ganze zu verstehen, diesen Konflikt. Sudan 2019, Diktator al-Bashir wird gestürzt, die Armee übernimmt. Es gibt aber auch eine starke Zivilgesellschaft, die auch beteiligt werden soll an der Macht, an dem Übergang mindestens. Dann stoppt das Militär diesen Prozess. Die Rapid Support Forces sind eben seit April 2023 im Kampf gegen die Armee. Wie unterscheiden sich die beiden Seiten eigentlich?
Ja, man muss sagen, dass die RSF natürlich eine Kreatur der Armee sind. Das heißt, die Armee hat irgendwann das Kämpfen outgesourced sozusagen in den Peripherien, in den marginalisierten Peripherien, vor allen Dingen in Darfur. So ist Hemeti von einem Kamelhändler oder Kamelräuber überhaupt erst aufgestiegen. Und die Armee, kann man argumentieren, hat darüber das Kämpfen eigentlich verlernt und jetzt sozusagen kommt dies als Boomerang zurück. Nach dem Sturz des Langzeitdiktators Bashir 2019 waren es allerdings auch wieder vor allen Dingen die regionalen Hauptmächte, also Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die kein Interesse daran hatten, in ihrem Hinterhof eine Basisdemokratie aufblühen zu sehen und deswegen RSF bzw. die Armee unterstützt haben. Und die westliche Rolle dabei bestand wiederum darin, dass sie einfach die westlichen Staaten nicht klar gemacht haben, dass sie dies nicht akzeptieren sprechen würden. Ich bin nun normalerweise auch niemand, der dafür sich ausspricht, dass es mehr westlicher Intervention in der Region bedarf. Aber tatsächlich steht eigentlich unter Fachleuten auch wiederum Konsens darüber, dass man einfach die Sudan-Politik outgesourced hat an diese Golfstaaten.
Roman Deckert, Sudan- und Südsudan-Analyst, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und Leidtragende dieser gehörten Entwicklung sind Menschen wie Aisha, die wir am Anfang der Weltzeit schon gehört haben. Sie ist inzwischen mit ihrer Familie aus der sudanesischen Region Darfur nach Süden geflüchtet, nach Uganda, wie Zehntausende andere. Dort hat sie Simone Schlindwein getroffen, unsere Reporterin, die Aisha auch deswegen gesprochen hat, weil sie eine Zeugin ist, um die Verbrechen im Sudan aufzuklären, weil Journalisten und andere Beobachter zum Sudan derzeit keinen Zutritt bekommen.
Seit Ausbruch des Krieges im Sudan retten sich immer mehr Sudanesinnen und Sudanesen nach Uganda. Über 37.000 sind mittlerweile registriert. Viele sind vom Krieg in ihrer Heimat traumatisiert. So auch die 45-jährige Aisha. Die große Frau im blauen Kleid sitzt in einem Restaurant in der Hauptstadt Kampala. Ihr Gesicht versteckt sie unter einem Kopftuch. Mit zittrigen Händen trinkt sie Tee mit viel Zucker.
Ich bin Mutter einer Tochter und habe mit meiner Familie in Al-Fashir in Darfur gelebt. Vor dem Krieg war ich Buchhalterin bei den Vereinten Nationen, bis unser Büro von Milizen überfallen wurde.
Aisha ist nicht ihr richtiger Name. Sie hat ihn geändert, denn das, was sie berichtet, ist entscheidend für ein Ermittlungsverfahren des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag. Aisha ist eine von wenigen, die es aus ihrer umzingelten Heimatstadt hinaus geschafft hat. Es gibt nicht viele, die berichten können, was dort geschieht.
Der Krieg hat für uns im Mai im Norden von Al-Fashir begonnen. Die RSF-Miliz beschoss die Wohnviertel. Über 20 unserer Verwandten haben sich in unser Haus im Süden gerettet. 11 Tage haben wir alle dicht gedrängt gelebt. Dann haben die Bombardierungen auch im Süden begonnen. Wir haben uns unter den Betten versteckt. Ein Geschoss hat dann unser Wohnzimmer getroffen. Der Fernseher ist in 1000 Teile zersprungen.
Als Hölle auf Erden haben die Vereinten Nationen die Lage in Al-Fashir jüngst bezeichnet. Denn die sudanesische Millionenstadt ist seit Mai dieses Jahres umzingelt von den Truppen der RSF-Miliz. Der Krieg, der im April 2023 in der Hauptstadt Khartoum begann, hat sich mittlerweile auf das gesamte Land ausgeweitet. Seit Mai versucht die RSF nun auch die größte Stadt der Region Darfur im Westen des Sudans einzunehmen. Bislang vergeblich. Aisha flüchtete mit ihrer Familie ins Vertriebenenlager Samsam am Stadtrand.
In Samsam haben wir sehr gelitten. Dort gibt es nichts, keine Zelte, nichts zu essen. Wir mussten von morgens bis nachmittags anstehen, um etwas Wasser zu bekommen. Wir blieben 7 Tage. Dann entschieden wir uns zur Flucht, um nicht an Hunger zu sterben.
Das UN-Welternährungsprogramm schlägt Alarm wegen der Hungerkatastrophe, die in Samsam um sich greift. Rund 800.000 Menschen suchen inzwischen dort Schutz. Hilfsorganisationen können das Lager nicht mehr beliefern. Hunger ist zu einer Kriegswaffe geworden. Aisha berichtet, dass sie keine Wahl hatten, als die gefährliche Flucht in Richtung Grenze zu wagen. Doch sie wurden von den RSF-Kämpfern aufgegriffen.
Unterwegs hatte das Taxi eine Panne. Die RSF-Kämpfer zwangen uns auszusteigen. Dann schleppten sie mich und andere Frauen ins Gebüsch. Wir waren zu 5. Aber 2 der Frauen waren arabischstämmig. Sie ließen sie laufen. Dann vergingen sie sich an uns. Sie vergewaltigten das 14-jährige Mädchen neben mir so heftig, dass es bewusstlos wurde. Sie vergingen sich auch an einer schwangeren Frau, die danach blutete. Als sie mit mir fertig waren, gelang es mir, die Schwangere davonzutragen. Um uns selbst zu retten, ließen wir das bewusstlose Mädchen zurück.
Über Aishas Gesicht laufen Tränen. Man merkt ihr an, dass Schuldgefühle sie plagen. Immerhin, sie konnte sich und ihre Familie bis an die Grenze retten.
Pursuant to the referral made by the United Nations Security Council to my office, Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich an den Internationalen Strafgerichtshof gewandt und wir haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Ich bin sehr besorgt über die international geächteten Verbrechen, die derzeit in Al-Fashir begangen werden.
Anfang August wandte sich der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, mit einer eindringlichen Botschaft an die Weltöffentlichkeit.
Es gibt keinen Zweifel, dass es sich um eine systematische Verletzung der Menschenwürde handelt. Ich bin besonders besorgt über die zunehmende Gewalt, die offenbar ethnisch motiviert ist und sich gegen ganze Volksgruppen richtet.
Doch der Internationale Strafgerichtshof hat im Sudan selbst kein Mandat. Denn der Sudan hat das Rom-Statut, auf welchem dessen Zuständigkeit aufbaut, nie unterzeichnet. Khan kann seine Ermittler also nicht entsenden, um Beweise zu finden. Das Weltgericht ist auf Unterstützung und Zeugen angewiesen. Eine dieser Organisationen, die nun dem Strafgerichtshof zuarbeitet, hat ihren Sitz in Ugandas Hauptstadt Kampala.
Ich bin Mohamed Hassan, Direktor der Organisation Darfur Netzwerk für Menschenrecht.
Der kleine Mann sitzt an seinem Schreibtisch. Seine Nichtregierungsorganisation hat ein kleines Büro, in dessen Vorzimmer Dutzende ÜbersetzerInnen Zeugenaussagen abtippen.
Als der Krieg ausbrach, haben wir eine Datenbank angelegt. Wir haben dafür Mitarbeiter in der Region Darfur und in den umliegenden Ländern ausgebildet, die systematisch Geflüchtete interviewen. Wir haben rund 7000 Aussagen aufgenommen über Tötungen, Entführungen, aber auch die systematische Anwendung von sexualisierter Gewalt gegen Frauen, die nicht arabischsprachigen Volksgruppen angehören. Dabei erkennt man auf den ersten Blick eine gewisse Systematik.
Hassan ist eben erst aus dem niederländischen Den Haag nach Uganda zurückgekehrt, wo er den Ermittlern die Datenbank mit den tausenden Zeugenaussagen überreicht hat. Darin sind auch die traumatischen Erfahrungen von Aisha verzeichnet, sowie ähnliche Zeugenaussagen von Frauen, die aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit vergewaltigt werden, während arabischsprachige Frauen meist verschont bleiben. Sprich, die Gewalt richtet sich nicht gegen alle, sondern gegen gewisse ethnische Minderheiten. Hassan hofft, dass nun die Ermittlungen endlich vorankommen, denn er macht sich Sorgen. Er weiß nicht, wie sicher die sudanesischen Zeuginnen in Uganda sind.
Der Zeugenschutz ist ein kritischer Aspekt. Wir erleben bereits, dass unsere Leute bedroht werden. Denn in unserer Datenbank nennen wir die Namen der Täter, wenn wir diese kennen. Das bringt uns alle in Gefahr.
Mehrfach hat Hassan in letzter Zeit neue Büroräume angemietet. Hinweisschilder oder die Adressangabe auf der Webseite wurden entfernt. Seine Sorge ist berechtigt. Je schwieriger die Lage im Sudan wird, desto mehr fliegen hohe Kommandanten ihre Familien in sichere Nachbarländer aus. Ihre Kinder gehen nun in Uganda zur Schule. Vor allem RSF-Chef Hameti unterhält enge Beziehungen zu Ugandas Präsident Yoweri Museveni. Er war mehrfach in Kampala zu Gast. Vor diesem Hintergrund ist es für Geflüchtete wie Aisha schwer, sich in Uganda ein neues Leben aufzubauen. Denn auch in den Flüchtlingslagern seien die Spione der RSF bereits präsent, sagt sie unter Tränen.
Wir waren zu Beginn im Flüchtlingslager, doch dort herrscht die RSF. Meine Tochter hatte solche Angst. Also sind wir nach Kampala gekommen. Wir leben jetzt in einem Haus, das noch nicht fertig gebaut ist. Es hat keine Fenster, kein Wasser oder Strom. Meine Tochter wacht nachts auf und weint. Doch es wird besser und hoffentlich bekommen wir bald Geld von Verwandten, um eine Wohnung anzumieten.
In der nächsten Folge der Weltzeit bleiben wir in der Region. Wir schauen etwas südlicher nach Malawi, ein kleines Land für afrikanische Verhältnisse, das aber große Gewinne verspricht für Glücksspielkonzerne. Die sind dort sehr aktiv, weil Afrika anscheinend der Wachstumsmarkt sein soll. Besprechen wir das nächste Mal. Ich bin André Zanto. Bis dahin.